Ja, ist eigentlich mit dem Gebet schon viel gesagt eigentlich, aber ich werde trotzdem noch, Predigt werde ich trotzdem noch halten, das ist da manchmal auch jetzt schlecht, denke ich. Genau. Amen. So in der Art habe ich es rausgehört. Ich hätte es fast nicht gesagt, aber ich bin tatsächlich, also ich hätte fast nicht gedacht, dass ich es in der Predigt gesagt hätte, aber ich bin dankbar für die Fußball-WM tatsächlich, ja. Also klar, ganz klar bin ich einfach dankbar. Ich denke, jeder Christ hat es mitbekommen und wie ich merke, auch viele, die noch keine Christen sind, dass es einfach verschiedene Leute gibt, vorne an diesen Felix Ntscha, sprich mir das so aus? So, wie? Mecha. Ah, also ohne so noch. Ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Der die Krone abgelegt hat, der mitunter war er einer, der gebetet hat mit den anderen Spielern. Ja, genau. Und dann auch im Interview das so gesagt hat, dass Jesus verherrlicht wird und so. Also ihr kennt, denke ich, auch die Dinge, die da so schon bisher waren. Bin gespannt, was heute noch so passiert und auch die nächste Zeit. Und das ist was mich mit Dankbarkeit erfüllt, ja. Tatsächlich gehe ich auf sein Zeugnis und so jetzt gar nicht groß drauf ein, aber ich fand es einfach, hat mich einfach begeistert, deswegen konnte ich das nicht. Aber zum Einstieg möchte ich was zum Fußball uns fragen, was einfach einen natürlichen Aspekt des Fußballs möchte ich mir heute zu Beginn anschauen. Wohl wissend, dass in der Vorbereitung habe ich gesagt, dass vielleicht keine Nationalspieler unten in unserer Mitte sind, aber einer hier sieht relativ nach einem Fußballspieler zumindest aus. Oder ist es ein Trikot, oder? Steffen? Von Kamerun? Aber du bist nicht in der Nationalmannschaft, oder? Okay, weil nicht, dass ich hier jetzt, ne? Trotzdem, ich denke, die Frage kann jeder beantworten, der auch vielleicht länger schon nicht mehr Teil der Nationalelf war. Und zwar ist es relativ allgemein gehalten, meine Frage, was denkt ihr so, und vielleicht gibt es auch mehrere Antworten, was denkt ihr, warum wissen die Spieler, egal von welchem Team, warum wissen die in bestimmten Situationen, wenn dann der Ball so und so kommt oder wenn sie dann 11 Meter vom Tor entfernt sind, warum wissen die, was in den Situationen zu tun ist? Woher wissen die das? Regeln, okay, Regeln sind gut, ja, aber Training. Glaubt ihr, geht irgendein Fußballspieler aufs Feld, der noch nie trainiert hat? Also der Trainer, den brauchen sie auch, ja. Also ich habe schon mir fast gedacht, dass wir da jetzt gar nicht lange drüber diskutieren müssen. An die Regeln zu halten ist natürlich ein Punkt, aber man muss die auch befolgen können. Und das, du Tobias, fand ich auch einen guten Punkt gebracht mit Training im Endeffekt. Und ich denke, also wenn da so ein, wir sehen das da, ja, und da sind ja dann 80 Millionen Trainer sind dann da ja vom Fernseher und wissen genau, ja, also nee, den hätte er jetzt mehr so. Na, ihr wisst ja, aber bei uns Christen ist es anders, ja, wir sollen ja nicht richten und so, das ist ja, aber ja gut, das, so steht es mal in der Bibel zumindest, ne? Also, aber ich glaube, wenn der seinen Fuß da schwingt und aufs Tor schießt, dann macht er das nicht zum ersten Mal, sondern der hat dann schon hunderte, Millionen Mal, ich weiß nicht, wie oft in diese Richtung getreten, seinen Fuß. Und so verdrießt es mich auch nicht, euch auch immer wieder Verse auch hier zu servieren, Stellen aus dem Wort Gottes mitzubringen, die wir schon öfters gehört haben. Damit wir umso gewisser werden, ja, und einfach auch da dranbleiben, dass wie so ein Training, wir uns auch mit manchen Sachen auch mehrfach befassen. Ich denke, ja, wenn der Herr sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich meine, schmecken, da schlug ich auch nicht gleich runter. Da muss man immer mal wieder kauen so und das genießen. Und die grundlegende Stelle, die wir uns heute anschauen, die ist euch hoffentlich bekannt, sonst würde ich an der geistlichen Reife vielleicht, was heißt zweifeln, aber würde ich... Ich denke, ihr kennt die Stelle, ist Römer 12, Vers 2, wo es heißt, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich denke, wahrscheinlich hat es schon mal jemand gehört und die anderen haben, also ja, ich glaube, alle haben es schon mal gehört oder auch gelesen. Und da möchte ich heute darauf eingehen, dass, wie wir unser Denken erneuern können, zumindest auf einen Aspekt möchte ich nachher tiefer eingehen, weil da kann man viel drüber sagen. Und wir möchten uns mal noch eine Stelle anschauen in Epheser 4, wo es nochmal ein bisschen genauer aufgebröselt ist, oder der Unterschied auch zwischen dem Denken von Menschen ohne Jesus und unserem Denken, wie das sein soll oder was das unsere Gedenken bestimmen soll. Epheser 4 ab Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben und jede Art von Unreinheit verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen aber erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier wird beschrieben, die Heiden, die Leute da draußen, die sind unterwegs in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Die haben einen verfinsterten Verstand im Endeffekt. Salomo hat auch schon gesagt, Sprüche 12,5, die Gedanken der Gerechten sind redlich, aber was die Frevler planen, ist lauter Trug. Gibt es andere Stellen auch in den Sprüchen und anderen Stellen der Bibel, wo wir merken, okay, allein schon das Denken von Leuten ohne Jesus, ich weiß auch in meinem Leben, wo ich noch ohne Jesus unterwegs war damals, mein Denken damals, das ist verfinstert gewesen. Ja? Das ist durchdrungen, verseucht von den falschen Maßstäben dieser Welt. Aber bei uns ist es anders, soll es anders sein. Und hier wird beschrieben, wir haben den neuen Menschen angezogen. Wir haben den eigentlich schon angezogen, aber dann wird es auch beschrieben, dieses erneuert zu werden im Geist unserer Gesinnung. Und auch wenn jetzt hier vom Satzbau und so, finde ich, kann man vielleicht unterschiedlich rauslesen, aber von dem, wie ich es deute und wie ich es sehe in meinem Leben, glaube ich, dass diese Erneuerung des Sinnes oder erneuert zu werden im Geist der Gesinnung ist bei mir noch nicht überall vollständig abgeschlossen. Also vielleicht sind hier Leute, die sagen, oh, weil ich bin da, dann bete für mich. Ja. Amen. Ich glaube, das ist ein Prozess. Ja. Also das ist was, wo wir uns formen lassen dürfen. Wenn wir nochmal die Einstiegsstelle anschauen, wo es heißt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, das ist ja auch schon mal was ganz Aktives, ja, wir müssen selber gucken. Da sagt nicht der Herr, okay, ich gucke jetzt, dass hier keine weltlichen Sachen mehr um dich her aufploppen. Wir sind mitten hier in dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Jesus hat nicht, als wir bekehrt wurden, gebetet, hey, Herr, lass sie aus der Welt weggenommen werden. Das hat er nicht gebetet, dass wir alle instant, also sofort entrückt sind, sobald wir bekehrt sind. Das wäre auch unpraktisch für die anderen Leute, die noch hier sind tatsächlich. Ja. Deswegen also nicht diesen Weltlauf anpassen, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Und ich finde es interessant, das Wort, was hier für verwandeln verwendet wird, ist ein meiner Meinung nach relativ besonderer Begriff. Und ich glaube, vielleicht weiß der eine oder andere geübte Predigthörer vielleicht sogar aus anderen Predigten sogar, was dieses Wort verwandeln hier im Griechischen Metanoia, genau. Also ich kenne es auch unter Metamorpho, du hast gesagt Metanoia, ich glaube, geht auch in die Richtung von dieser Erneuerung im Endeffekt, wie es dann, genau. Und das, wenn ich jetzt beispielsweise gerade auch den Begriff von Metamorpho nehme, das hört sich schon so an, wie Metamorphose zum Beispiel, wo ich jetzt ehrlich gesagt kein so ein Experte bin, weil naturwissenschaftlich, also ich verkaufe keine Schmetterlinge, ich verkaufe Steckdosen, deswegen weiß ich es nicht, alles im Detail. Aber so wie ich weiß, gibt es da auch einzelne Insekten, da bedeutet diese Metamorphose, also dieses beispielsweise von der Raupe zum Schmetterling, falls das der Begriff jetzt für jemanden nicht geläufig war. Das bedeutet bei manchen Tieren, sogar bei manchen Insekten, dass die sich eigentlich komplett auflösen in ihre Bestandteile und dann komplett in was anderem danach umherfliegen. Und so denke ich, ist es auch wichtig, dass wir uns Zeiten nehmen, Möglichkeiten geben, wo Jesus so an uns arbeiten kann, dass er, auch wenn es sich krass anhört, bei unserem Denken, dass er es auseinandernehmen kann, um es aber auf eine gute, göttliche Weise neu zusammenzufügen. Ja, dass es eben erneuert wird, dass es dem entspricht, eben, was ihm wohlgefällig ist, was gut ist, was vollkommen ist, seinem Willen. Ich finde es interessant, dass Jesus hat uns ja viel vorgelebt, als er als Mensch gewandelt ist auf dieser Erde. Ich finde es interessant, dass er, so wie ich es rauslese, auch nicht einfach auf dieser Welt war und auf einmal hat er, sobald er sprechen konnte, einfach gepredigt, sondern wir wissen auch, dass er von Anfang an, er hat auch eine Entwicklung durchgemacht, um dann mit 30 etwa an diesem Punkt zu sein, wo er den Leuten dann gepredigt hat. Wir kennen vielleicht diesen Vers, Lukas 2, der Vers 52 ist es. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen, wo seine Entwicklung beschrieben ist. Ja. Und ich weiß, es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, zunehmend an Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen ist gut. Tatsächlich steht ja auch an Alter, aber ich glaube nicht, dass, so meine theologische Meinung ist nicht, dass Jesus mit 30 Jahren irgendwie, oh, mein Rücken, sondern ich glaube, er ist zwar gereift zu einem meiner Meinung nach gut aussehenden jungen Mann, aber ich glaube nicht, dass er Altersbeschwerden hatte, okay? Ich glaube, da hat der Herr Größeres für uns vor. Und also spätestens im Himmel, denke ich, dürfen wir uns auch erfreuen an einem sehr frischen Leib. Aber auch hier haben wir Zusagen, Verheißungen, dass er uns wieder jung macht wie ein Adler. Ich glaube, so in die Richtung, wo wir uns drauf stellen dürfen. Also ich meine, ich predige das jetzt nicht nur zu mir, weil ich bin noch jung, preis den Herrn, und das will ich auch bleiben. Aber für uns zur Ermutigung. Aber jedenfalls zu diesem Vers, wo es heißt, Jesus nahm zu an Weisheit und dergleichen. Das steht unmittelbar in dem Kontext, nachdem er als 12-Jähriger im Tempel war und die Leute, die Lehrer da gefragt hat. Und das ist eigentlich auch schon verblüffend. Warum fragt er? Du bist doch Jesus. Aber er hatte eben auch diese Zeit, wo er hat gefragt. Und sie waren dann verblüfft über seine Antworten. Ne? Finde ich stark. Und irgendwann war halt dieser bestimmte, vom Vater bestimmte Zeitpunkt mit der Taufe dann durch Johannes bei Jesus, wo es dann losging für ihn in den Dienst. Und auch da hat es nicht aufgehört, dass Jesus dann gesagt hat, okay, jetzt haben es alle gehört, ich habe es in der Synagoge gelesen, ich bin der Gesalbte und jetzt mache ich, was mir der Vater einfach aufgetragen hat, sondern er hat immer wieder diese Gemeinschaft gesucht zum Vater. Er hat immer wieder diese Gebetszeiten gehabt, Nächte durchgebetet, frühe Morgenstunden durchgebetet. Und dann frage ich mich manchmal, ja, wann hast du geschlafen? Ja gut, wenn es gestürmt hat und so, aber, also, ne? Wo ich sage, er hat erstens vorgelebt, dass er diese Zeiten hatte, im Austausch zu sein mit seinem Vater, dass wir im Austausch sind mit unserem Herrn. Und dann an einer Begebenheit, wo er auf dem Berg war, bei der Verklärung Jesu, was wahrscheinlich auch den meisten geläufig sein sollte, da finde ich das interessant, wenn wir da lesen, also da ist ja mehr oder weniger, dass Jesus, ja, ich sag mal, seine stille Zeit hat, aber so still war es dann nicht mehr. Mose und Elia kamen vorbei, also haben mit ihm geredet und andere von seinen Jüngern waren ja auch noch mit dabei, haben da mehr oder weniger gelauscht oder dann auch ihren Senf dazugegeben, aber das ist ein anderes Thema. Und in dieser Situation von der Verklärung wird dann das so beschrieben, in Matthäus 17, Vers 2, er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und wenn man das mal so nachschaut, auch wieder vom Urtext her, da finde ich interessant, dass dieser Begriff von dem, er wurde umgestaltet, manche Übersetzungen sagen auch verklärt oder verwandelt, das ist dieser gleiche Begriff Metamorpho. Also so wie Jesus da saß und er hat geleuchtet und da ist wirklich was passiert. Diesen Begriff verwendet Paulus dann später, wenn es darum geht, dass wir uns verwandeln lassen sollen in unserem Wesen durch Erneuerung unseres Sinnes. Also da passiert wirklich was, da merkst du, da ist ein Unterschied da. Das ist also mehr als nur irgendwie, da kommt ein bisschen was dazu, sondern es ist wirklich eine ganz, ganz neue Zusammensetzung von unserem Denken, sage ich mal. Und wenn man sich das so bewusst wird, boah, was das eigentlich heißt, okay, das wirklich neues Denken zu haben, Christus, auf Christus fokussiert, dann merke ich für mich, hey, das braucht eine wesentlich wirksamere, das braucht eine stärkere Kraft als nur meinen Willen oder ja, meine Frömmigkeit oder irgendwas, was ich mich, wie ich mich anstrenge. Und ich rede jetzt zu gottesgläubigen Leuten hier. Was würdet ihr sagen, was denkt ihr, ist eine Kraft, die unser Denken wirklich verändern kann? Hat jemand einen? Amen. Preist den Herrn, das dauert hier gar nicht lange. Ja. Das Wort Gottes. Ja. Hebräer 4, Vers 12, auch eine berechtigt bekannte Stelle. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Ja. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, das kann unser Denken auf jeden Fall verändern. Und ich möchte mir das an einem konkreten Beispiel auch mal anschauen. Das denke ich, relevant ist auch für diese Zeit, wobei ich denke, es war wahrscheinlich nie irrelevant. Ich denke nämlich, in ganz vielen Situationen, bei ganz vielen Fragen, haben wir zwei beziehungsweise drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste Möglichkeit, das ist es, wo wir hinwollen, ist, dass wir mit dem Guten rechnen, was Jesus uns zusagt, also dass wir Glauben haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man mit dem Schlechten rechnet, was mehr oder weniger eigentlich auch eine Form von Glauben ist, aber im Endeffekt Angst. Ja, das ist jetzt keine hier offizielle, Beschreibung des Wortes, halt Definition von einem Wort, aber so definiere ich es für mich. Also Angst ist auch irgendwie eine Art von Glauben, aber halt ans Falsche. So. Also denkt, oh, wenn ich das und das mache, dann werde ich krank oder keine Ahnung was. Ihr kennt so diese Gedanken oder diese Sätze. Und es gibt aber auch noch was Drittes, das ist mir rein fürs Protokoll auch aufgefallen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man gar nicht nachdenkt. Aber das nennt die Bibel einfach Torheit. In Sprüche 22, Verse 3 oder Verse 12 kommt gleich zweimal vor, weil die Klugen können es sich merken, aber die Unverständigen nicht so gut. Deswegen wird es zweimal wahrscheinlich aufbeschrieben. Da heißt es, der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Die Unverständigen aber laufen weiter und müssen büßen. Also gut, es ist irgendwo auch klar, dass nicht, also Hirnlosigkeit und Furchtlosigkeit sind zwei unterschiedliche Sachen, aber zu uns Gläubigen muss ich da jetzt nicht weiter reingehen, weil Salomo ist interessant, Salomo hat sich ja befasst mit Weisheit, das heißt aber auch unter anderem Prediger 7,25, ich richtete meinen Sinn darauf zu erfahren und zu erforschen und zu suchen, Weisheit und Einsicht, ja das ist uns bekannt, da hat er ja viel von erkannt, aber auch dass Gottlosigkeit Torheit ist und Narrheit Tollheit. Hat sich auch damit beschäftigt, was ist eigentlich Tollheit und Narrheit, Torheit. Und unterm Strich ist so die Quintessenz von ihm, dass es sich immer gründet auf eine fehlende Gottesbeziehung oder auf einen fehlenden Willen dafür, eine fehlende Bereitschaft, sich von Gott leiten zu lassen. Deswegen brauche ich da jetzt nicht weiter für uns darauf eingehen, auf das Thema von Torheit. Aber was vielleicht schon für den einen oder anderen Thema ist, also ich habe es schon öfters erlebt, ist, dass die Angst anklopft. Dass so ein Gedanke anklopft, so, wenn du das machst, dann pass auf, da könnte und ja. Und da möchte ich mir aber mit euch zusammen eine biblische Person anschauen, wo auch die Angst angeklopft hat und wie er aber dann damit umgegangen ist. Und zwar ein rechtschaffender König, den wir uns zusammen anschauen wollen, der Hiskia. Ich habe die Geschichte auch schon mal mit euch gelesen, aber ich habe geguckt, das ist schon 2 Jahre oder so her. Das ist, also ich muss selber noch mal reingucken. Und es ist für mich interessant, dass diese Begebenheit, was wir jetzt uns angucken von Hiskia, das steht in 2. Könige ab Kapitel 18, das steht in 2. Chronik ab Kapitel 21 und steht in Jesaja 36. Wer jetzt mitzählen konnte, steht also 3-mal in der Bibel. Und ich denke, okay, wahrscheinlich will der Herr hier auch uns gewisse geistliche Prinzipien unterstreichen, wenn er das mehrfach uns zeigt, diese Stelle. Und es ist ganz grob so die Geschichte, wie leider so oft, dass in dem Fall Jerusalem ist in Gefahr, weil heidnischer König heranzieht und sie belagert. Und in der Geschichte kommen verschiedene Leute vor mit verschiedenen Namen. Ihr könnt nachher euch für euch überlegen, welchen Namen findet ihr am besten, weil ich finde, die haben alle so interessante Namen in der Geschichte. Der erste Name, der vorkommt, ist dann der Sanherib, der König von Assyrien, der eben heranzieht gegen Jerusalem im Endeffekt. Und Hiskia, der König von Juda, er schickt dann erstmal dem Silber und Gold und so, und dann denkt man, okay, vielleicht ist jetzt so der Frieden wiederhergestellt, aber mit bösen Leuten konnte man irgendwie noch nie verhandeln, es ist einfach so. Und dann geht es halt weiter. Und der König Sanherib, der schickt dann drei von seinem Gefolge. Der sendet den Tartan, den Rabsaris und den Rabschake. Ey, ich denke mir einfach so, stell dir vor, du heißt Rabschake. Es ist halt schon, also ich bin dankbar, dass ich nicht so heiß. Wenn jemand zuhört, der so heiß ist, der Herr hat dich lieb, okay? Du meinst, dass ich... Du meinst, achso, wenn zu mir ein Rabschake kommt. Ja, das ist, genau. Und die sprachen dann mit den Leuten Hiskias, ja, mit dem Eliakim, mit dem Schebner und dem Joach. Finde ich ein bisschen sanftere Namen als Rabschake. Aber, und die sprechen dann folgendes. 2. Könige, 18, Vers 31. Ich werde einige Stellen mit euch durchgehen. Ist im Endeffekt alles aus dem gleichen Kapitel, ne, wenn ihr es euch nicht alles einzeln aufschreiben wollt. Aber das ist jetzt ab Vers 31. 2. Könige 18, genau. Da sagen die, hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen, ein Land voll Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Iva? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet? Wen gibt es unter allen Göttern der Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nicht ein Wort. Denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt, antwortet ihm nichts. Und auch wenn die jetzt nichts geantwortet haben, was wahrscheinlich auch oft gar nicht mal so, also ich denke, das ist manchmal gar nicht schlecht, vielleicht erstmal nichts zu sagen, bei so einem Blödsinn, glaube ich trotzdem, bei diesen Worten, die da an sie gerichtet wurden, dass vielleicht der eine oder andere sich schon so sagt, oh. Weil es sind zwar jetzt erstmal nur Worte, aber das war ja schon auch irgendwo Fakt, dass der Sanherib diese ganzen Länder da erobert hat und jetzt hier unmittelbar vor Jerusalem steht. Also bis jetzt ist noch kein Pfeil geflogen, noch kein Speer geworfen, noch kein Schwert geschlagen, aber irgendwie ist, man merkt schon, okay, der sagt jetzt hier, ich mache euch alle fertig so. Aber was Hiskia als Verantwortlicher in Juda, was er macht, ist, er geht, zieht sich Sacktuch an und so, aber er geht in das Haus des Herrn. 2. Könige 19 fängt es dann an. Und wo ich denke, okay, er hätte viel machen können und er hätte, keine Ahnung, andere Könige haben dann erstmal die Propheten bestraft oder was gar keinen Sinn ergeben hat, aber Hiskia, er weiß, wo er hingehen muss, er geht zum Herrn. Wenn wir so eine Botschaft bekommen oder so ein, ob das ein Gedanke ist, der in unserem Herzen aufkommt, ob das wirklich ein Dokument ist, was uns vorliegt, oder ob es eine Diagnose ist, ob es irgendwelche Worte sind, die da an uns rangeworfen werden, wo es heißt, pass bloß auf, dann sagen wir erstmal, wir gehen jetzt mal zum Herrn. Wir suchen ihn. Über den Gottesfürchtigen heißt es im Psalm 112, Vers 7, das habe ich öfters schon zitiert, ich mag den, vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Ich glaube, es gibt viele Unglücksbotschaften in dieser Welt, ob im Großen oder für uns persönlich, aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Hiskia, der hat wirklich erkannt, dass seine Hilfe vom Herrn kommt. Wir lesen das auch nach, du kannst es studieren in seinem Wandel. Er hat viele von diesen Götzenstatuen und Höhen und Steinmalen, die hat er alle niedergeschlagen und hat unterm Strich erkannt, hey, es gibt nur einen, der uns helfen kann und das ist der Herr. Er hat auch die eherne Schlange hatte niedergerissen, die Israeliten inzwischen angebetet hatten, ist auch aus der Wüstenzeit ein Überbleibsel gewesen. Er war in der Wüstenzeit, Numeri 21 ist das 4. Mose, ist eine Geschichte gewesen, wo die Israeliten haben gemurrt wie immer und dann kam feurige Schlangen, Mose hat gebetet und dann bekam er diesen Auftrag, okay, du sollst eine eherne Schlange so aufrichten und jeder, der dann zu der schaut, der wird dann geheilt. Und so war das auch. Zu diesem Zeitpunkt war das ein Wirken Gottes, aber wie die Menschen dann oft so sind, dann so, okay, dann beten wir jetzt diese Schlange an, haben die dann irgendwann gedacht. Und Hiskia hat gemerkt, nein, das ist nicht diese Schlange hat euch gerettet, sondern der Herr. Und dann hat er dieses Teil eben dann beseitigen müssen. Und auch wenn Hiskia selber nicht die Möglichkeit hatte, damals auf Jesus zu blicken, wie wir es heute tun, hat er doch irgendwie gemerkt, okay, dass eben der Herr im Himmel ihm Hilfe gibt. Was für uns auch die Grundlage, jetzt viel mehr, nachdem Jesus ja am Kreuz war und wieder auferstanden ist, was für uns jetzt auch die Grundlage unserer Hoffnung ist. Wir glauben an den Gott der Hoffnung, sage ich mal. Wir wissen, Jesaja 53,5, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es sind so viele Verheißungen drin, ja, auch gerade auf Heilung bezogen, ganz klar auch. Und dann heißt es hier, damit wir Frieden hätten. Dann denke ich mir, dann will er nicht, dass ich Angst habe. Also Frieden und Angst, da ist ein Unterschied. Also, und dafür war Jesus mitunter am Kreuz. Das ist unsere feste Zuversicht, unser ultimativer Grund, worauf wir uns stellen und stützen dürfen. Wenn wir wissen, okay, Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Feind entmachtet, er hat uns Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Also, was gibt es eigentlich noch für ein Problem, denkt man sich manchmal, aber ich weiß schon, ich kenne auch manchmal so, dann klopft es eben an, irgendwie trotzdem so der Gedanke. Aber genau, Hiskia, er blickt zum Herrn, lässt durch Jesaja, den Propheten, lässt sein Gebet an den Herrn richten und dann kommt eine Antwort Gottes, 2. Könige 19, Abvers 6 ist es dann, da heißt es dann, fürchte dich nicht, eins von vielen Malen, in manchen Bibeln ist es wohl 365 Mal, habe ich mir sagen lassen, in der Schlachter habe ich es mal nachgezählt, aber stimmt nicht ganz, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich in der Konkordanz mich auch erzählt, aber es geht in etwa auf. 365 Mal, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, steht jetzt hier, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird und will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Und es war damals, zu einer Zeit, hat es Jesaja als Prophet, musste das dann dem Hiskia sagen, das war zu einer Zeit, da hat Gott gar nicht so viel mit den Leuten gesprochen, sage ich mal, wie heute. Wie viel ermutigender ist es für uns heute zu wissen, wenn ich hier irgendwas habe, irgendeine Unglücksbotschaft an mich ranklopft, hey, dann bringe ich das dem Herrn und ich darf darauf vertrauen, dass er mir Antwort gibt, dass er zu mir spricht, dass er mich, ja, dass er mir eine Offenbarung gibt. Jeremia 33,3, ihr kennt den sicherlich auch, rufe mich an, so will ich dir antworten. Da ist nicht, rufe mich an und boah, ja, wenn ich Zeit habe, hold the line, please, ja, bleib in der Leitung. Nein, da ist, ich will dir antworten. Ich will dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Amen. Das ist stark. Ich finde es gut, dass Gott uns Dinge sagt, die wir nicht wissen. Ja, das finde ich gut, ja. Und dann Sprüche 1,33 ist einer meiner persönlichen Favoriten, ja, ich habe ihn auch schon ein paar Mal zitiert. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen und wohlgeruht sein, ohne Angst vor Unheil. Amen, Amen. Preist den Herrn, ja. Sprüche 1,33, Mengenübersetzung. Nicht, dass es der einzige Grund ist, warum ich mir die Mengenübersetzung zugelegt habe, aber egal. Es ist ein, ehrlich gesagt schon, ja. Es hat mir einfach gefallen, preist den Herrn. Auf ihn zu hören, ja, das erfüllt uns mit Zuversicht, ja. Und er spricht eben auch zu uns. Und was ich dann stark finde, ist, Gott ist nicht nur ein guter Redner, sicherlich der Beste von allen, sondern wir wissen, sein Wort, es kommt nicht leer zurück. Amen. Sein Wort führt aus, wozu er es gesandt hat. Ja, es tut umsetzen, was er gesagt hat nach Jesaja 55,11. Jesus sagt auch nach seiner Auferstehung von den Toten, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Also was brauchen wir uns jetzt noch fürchten? Denn wenn er dann auch zu uns spricht, wissen wir, er vermag das zu tun, was er verheißen hat. Ja, das sind gewichtige Worte, das sind nicht leere Worte, das sind kraftvolle Worte, weil es stimmt. Und so ist es auch gewesen dann bei Hiskia. Ja? Er hatte diese ermutigenden Worte gehört und dann passiert auch genau das, was Gott gesagt hat. 2. Könige 19, Abvers 8, jetzt kommt wieder unser Lieblingscharakter, der Rabschake. Rabschake kehrte zu König Sanherib zurück, der inzwischen wieder von Lachisch aufgebrochen war und die Stadt Libna belagerte. Sanherib hörte, der äthiopische König Tiahaka sei mit seinem Herr unterwegs, um die Assyrer anzugreifen. Was hier im Endeffekt also heißt, dieser König hat tatsächlich ein Gerücht gehört, dass irgendein anderer König irgendwo unterwegs ist und dann ist er losgezogen, ist weggezogen. Genauso wie Gott es gesagt hat. Wie es auch heißt, Sprüche 28,1, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Das ist eine Zuversicht, weil wir fühlen uns vielleicht manchmal so gejagt, aber ich vertraue darauf, dass Gott es zuwenden kann, der Gottlose, dass der fliehen wird, auch wenn niemand ihn jagt. Das heißt also auch, wir müssen die nicht jagen. Ja? Das sagt uns, ist auch klar, liebt eure Feinde. Aber die fliehen, ja? nach dieser Aussage zum Beispiel. Und das ist, was Hiskia auch erlebt hat. Ich habe es auch schon mal gesagt bei dieser Stelle aus Sprüche 28,1. Ich finde es interessant, das ist ein Spruch Salomos. Aber es wird in dem Kontext beschrieben, dass die Männer Hiskias haben diese Sprüche unter anderem in die Bibel geschrieben. Das heißt also, Hiskia hat diesen Spruch wahrscheinlich gehört, so wurde ihm weitererzählt, hey, der Salomo hat das mal gesagt und Hiskia hat gemerkt, hey, ich habe das erlebt, der Sanherib, der ist wirklich geflohen, der Gottlose ist wirklich geflohen, ohne dass ihn jemand gejagt hat. Er hat gesagt, das stimmt, das kann mein Gott tun. Und was wir dann aber auch wissen, Gott hat dem Hiskia zwei Verheißungen gegeben. Einmal, Sanherib wird ein Gerücht hören und weggehen und wegziehen. Aber dann hat er gesagt, er wird gefällt werden durch Schwert. Und das ist dann so ein bisschen der Spannungsfaktor, den es manchmal gibt, weil das eine ist auch gleich geschehen, oder ist dann ziemlich unmittelbar geschehen. Aber bevor jetzt dieser Sanherib gefällt wird durch Schwert, hat er noch genügend Zeit, um einen Brief zu schicken. Also auch damals gab es schon so Spam-Nachrichten, ja. Und einen Brief zu schicken, wo er dann im Endeffekt nochmal so labert, hey, wiegt euch jetzt bloß nicht in Sicherheit und bla bla bla. Richtig. Und wo du denkst, hey, aber der soll doch eigentlich gefällt werden. Aber was macht Hiskia? Denkt jetzt, oh Herr, du hast mich betrogen oder nein? Nein, Hiskia geht einfach nochmal zum Herrn, er nimmt diesen Spambrief und breitet ihn vor dem Herrn aus. Ja. Und was dann geschieht, nach einer Antwort von Jesaja nochmal, dann heißt es 2. Könige 1935, ein kurzer Satz, prägnant, aber was da eigentlich passiert ist, es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Ja, ein bisschen blutrünstig, es ist altes Testament auch, aber es zeigt mir die Kraft Gottes. Und es zeigt mir, hey, Hiskia hat Gott vertraut und er hat dieses feindliche Heer, diese 185.000 Mann, die hat er ohne ein menschliches Zutun, hat er einfach über Nacht beseitigt. Ich weiß nicht, was für Probleme es in eurem Leben so gibt, für Herausforderungen, aber in meinem Leben waren bisher noch keine 185.000 Leute, die mich umbringen wollten. Deswegen, ich glaube, Gott ist mächtig zu wirken. Amen. Ja? Diese Begebenheit von Hiskia im Umgang mit diesem Feind Sanherib, das zeigt für mich einmal mehr, dass es unsere Entscheidung ist, es war damals, ist auch Hiskias Entscheidung, wem schenken wir Glauben? Schenken wir dem Glauben, was da der Feind labert und ich mache dich platt, ich mache dich fertig, ja? Oder schenken wir Glauben dem, was der Herr sagt, auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment nicht sehen. Ja, Hiskia hat es nicht gleich gesehen. Aber er hat daran festgehalten. Und dann kam noch ein Brief, dann kam noch mal. Ja gut, dann gehe ich halt noch mal zum Herrn. Ich bleibe da dran, bis ich sehe. Und dann geschieht's. Jesaja 8, Verse 12 und 13 heißt beispielsweise auch, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und euch nicht davor erschrecken. Denn der Herr der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Oder für uns heute ist auch ein spannender Vers, aber Matthäus 24,6 heißt es, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. nach der Züricher Bibel. Aber seht zu, lasst euch nicht erschrecken. Muss geschehen, aber das Ende ist es noch nicht. Oder auch Psalm 119, das sind Verse 161, 162, wo der Schreiber von Psalm 119 sagt, Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Da denke ich mir, er sagt, hey, Fürsten verfolgen ihn, aber dann sagt er nicht, boah, ich fürchte mich vor diesen Fürsten, sondern sagt, ich fürchte das Wort Gottes in denen. Also er hat da eine Ehrfurcht vor, weil diese Fürsten, ja, die sprießen auf wie das Gras und dann verwelken die wieder wie die Blume. Aber das Wort Gottes, das hat Bestand und das hat Kraft. Und deswegen steckt er da sein Eifer rein. Deswegen denke ich, dürfen wir wirklich ermutigt sein, diese Zeit mit dem Herrn auch zu suchen und uns verändern zu lassen durch sein Wort, dass unser Denken sich erneuert hin zu dem, was er sagt. Und ich fand es auch interessant, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so dass, ja, also, dass wenn es darum geht, dass unser Glaube wächst oder dass die Furcht flieht, und ich manchmal so gemerkt habe, ich bin mit mein Glaube ist irgendwo begrenzt noch gewesen oder wie, dass der Herr gekommen ist und gestärkt hat. Und an einer Stelle in der Bibel, mindestens an dieser steht es ja ganz klar, heißt es sogar, dass der vollkommene Glaube die Furcht austreibt, sondern es ist interessant, das heißt, die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Irgendwann hatte das mal jemand in irgendeiner Predigt gesagt, das hat mich dann voll verwirrt. Ich dachte, eigentlich dachte ich immer der Glaube, aber auch die Liebe Gottes, die er uns einfach schenkt. Und daraus lese ich für mich, also es ist 1. Johannes 4,18 ist diese Aussage, daraus lese ich für mich auch, dass es nicht darum geht, dass der Herr sagt, okay, du musst so und so, wenn du nicht auf diesem Level bist, sondern ich glaube, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm haben, wir werden im Glauben wachsen, aber wir dürfen auch erleben, wie seine Liebe auch in uns beispielsweise auch Ängste vertreibt. Ja? Ich glaube, das spielt miteinander zusammen. Er sagt, also 1. Korinther 13 ist es ja, wo es heißt, am Ende bleiben diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Ja? Und so, ich glaube, wenn das beides zusammenwirkt, wenn ich nicht nur sage, ich sitze rum und der Herr liebt mich, ich glaube, es gibt dann noch mehr, weil den Glauben darin zu wachsen ist wichtig, aber wenn das beides zusammenkommt, ich sage, okay, ich glaube an das, was im Wort Gottes steht und ich weiß aber auch in Situationen, wo ich trotzdem zweifle, dass der Herr mich liebt, dann lasse ich den Feind dann trotzdem nicht an mich ran, weil ich weiß, hey, und wenn du mir jetzt einreden willst, ich wäre hier ein Ungläubiger, ein Zweifler oder was, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und der Identität bewusst zu sein, die wir in Jesus haben, ich glaube, dann ist es eine gute Kombi und dann werden wir auch immer mehr auch eben in dem Glauben auch wachsen an das lebendige Wort Gottes. Ja. Weil das war mir gestern nochmal präsent geworden, als wir geredet hatten mit einem der Leute auf der Straße, hatte der uns auch so gefragt, warum geht ihr raus und so nach dem Motto, so, das ist ja ganz schön mutig, auch Leute auf der Straße anzusprechen. Aber ich würde nicht sagen, dass es der Mut ist, der beispielsweise mich auf die Straße führt, sondern es ist ja eigentlich die Liebe zu den Menschen oder ja, die Liebe Christi drängt uns, heißt es an einer Stelle. Ja? Und wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn eben diese Liebe Gottes zusammenwirkt in unserem Leben, auch mit dem Glauben an sein Wort. Also dann frage ich mich, was soll dann noch uns aufhalten? Come on! Ja. Deswegen da wirklich die Erinnerung, unser Denken erneuern zu lassen. Ja. Und ich danke dir, Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu uns und ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Herr, für beides, was du uns da reichst, einmal zu wissen, Herr, dass du uns nicht nach unseren Leistungen beurteilst, dass du nicht irgendwie sagst, ah, so und so, das hat er jetzt erfüllt oder das nicht, sondern du liebst uns erstmal grundsätzlich und das, ja, und ohne Bedingungen, ja, du liebst uns bedingungslos. Und dann in deiner bedingungslosen Liebe, Herr, hast du uns diese Möglichkeit gegeben, dieses Privileg, Herr. Du hast uns so viele gute Worte, so viele Verheißungen gegeben in dein Wort, die einfach wahr sind, die Stimmen, die wir annehmen dürfen, in denen wir beten, in denen wir proklamieren dürfen und dann im Glauben einfach ja, mal länger, mal kürzer stehen dürfen und sehen dürfen, wie Dinge verändert werden, Herr. Weil ich danke dir, dass als du ganz am Anfang gesprochen hast zu der Sonne, dass sie kommt, zum Licht, zur Erde, dass es alles geschieht, das hat nicht sich verweigert, sondern es hat deinem Befehl gehorcht. Und so muss auch das, was wir von dir nehmen, was du an Worten gegeben hast, ja, das muss geschehen, Herr. Weil es ist deine Vollmacht, die du uns in manchen Punkten auch einfach übertragen hast, wie gesagt, über alle Gewalt des Feindes hast du uns Macht gegeben. Und so möchte ich dich bitten, ja, dass du kommst und uns stärkst in diesem Glauben an dein Wort, dass wir ja, das wirklich zu ergreifen wissen, Herr, und uns zu stützen, zu stellen wissen auf die Verheißungen, die du uns gibst. Und dann sehen dürfen, wie auch Veränderung geschieht, Herr. Amen.